generelles Wissen tatsächlich ein absoluter Schlüssel zum Erfolg und irgendwie das Ablegen von Ideen, die man als Fotograf hat. Also das ist vielleicht eine der allerwichtigsten Regeln. Das Tier macht das, was es machen muss. Ja? Das bedeutet, wenn du sagst, ich hätte gerne, dass der da und da oben auf der Felsspitze sitzt, ja, aber der kann nichts von seinen Grundbedürfnissen dadurch befriedigen, dann wird das nicht passieren. Und dann ist die Frage, wie kann man sozusagen sein Glück maximieren, um das Erfolgserlebnis zu bekommen?
Moin, mein Name ist Nils-Henrik Müller und ihr hört den Pickdrop-Podcast Wohin mit den Händen. Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt. Und weil das Beantworten der Fragen alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Mein heutiger Podcast-Partner arbeitet ausschließlich an der frischen Luft, fotografiert mit Equipment, von dem unzählige Hobbyfotografen träumen, muss mehr über seine Models wissen als jeder Agent und hat eine Kernfähigkeit, die ich überhaupt nicht habe, aber sehr bewundere, nämlich Geduld. Hallo Radomir Jakubowski.
Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich da ganz besonders drauf, weil meine Tochter war ja bis vor kurzer Zeit der festen Überzeugung, ich sei Tierfotograf und fand das richtig cool. Hat das leider auch in der Schule erzählt und hat dann leider rausfinden müssen, dass das Ganze auf dem Missverständnis, auf einem Missverständnis basiert und dass ich gar nicht so cool bin in dem, was ich mache, nämlich nicht so cool wie du.
Das freut mich zu hören, dass Naturfotografie heute cool ist, weil als ich jung war, war das eher nicht der Fall.
Was heißt nicht der Fall?
Na, ich habe ja ganz früh angefangen und ich würde sagen, so in der Schulzeit warst du nicht der Coole als Naturfotograf, würde ich behaupten.
Ich muss mir das vorstellen. Wie haben sich denn die Naturfotografen in der Ecke auf dem Schulhof getroffen?
Nee, das nicht, aber ich meine, du hast ja ein Hobby gehabt, das wenig Menschen geteilt haben in deiner Altersklasse. Ich meine, ich habe ganz früh angefangen, ich kann mich noch erinnern, so in der Physikstunde habe ich drüber nachgedacht, wie kann ich denn die neue Canon 1D Mark IIN damals bezahlen? Ja, wie kriege ich da 3.500 Euro für? Und das war halt ein Hobby, das war so fernab der Realität, weil die meisten, Social Media fing ja gerade erst an, irgendwie mit StudiVZ und Gesichterparty oder was da gab, Facebook war ja noch gar nicht in Deutschland angekommen. Und das heißt, das war ja ein Thema, das einfach so fernab von den anderen war, dass du damit schon ein Außenseiter warst in der Form.
Ja, obwohl es gab ja immer die coolen Fotografen, die dann halt so auch so sich gegenseitig fotografiert haben und dann so Porträts und sich dann so zu Sessions getroffen haben. Aber ja gut, mit Natur ist das natürlich schwierig.
Ja, aber tatsächlich, das kam glaube ich noch später. Also das war ja dann, wenn diese ganzen Disco-Fotos en vogue waren, die kamen ja nochmal später.
Ah, okay, nee, ich meine, wir hatten, also ich habe immer das Gefühl, in jedem Jahrgang gab es immer einen, der dann halt irgendwie so der coole Fotograf war und dann irgendwie die Damen gefragt hat, wo ich dann immer gedacht habe, um Gottes Willen, also nichts läge mir ferner, wo ich das Gefühl habe, dass die Fotografie dann so ein bisschen Mittel zum Zweck war, so wie in den tiefsten 90ern. Ich bin Fotograf und bringe nicht ganz groß raus. Aber ich finde es angenehm, dass ich offensichtlich nicht der einzige Nerd war zu der Zeit. Also Tierfotograf bin ich nicht geworden. Das Missverständnis bei meiner Tochter war, dass mein Sohn ihr erklärt hat, ich würde hohe Tiere fotografieren und sie der festen Überzeugung war, ich bin tagsüber unterwegs, um mich mit Giraffen zu beschäftigen. Du bist ja wirklich Naturfotograf. Was verstehst du darunter? Was versteht man darunter?
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich schwer. Also Neudeutsch Wildlife-Fotograf, denn würden mich doch die meisten nennen. Naturfotografie umfasst, würde ich sagen, viele Facetten. Das heißt, auf der einen Seite ist Landschaftsfotografie, das ist Makrofotografie, das ist aber auch eben klassisch Wildlife- und Tierfotografie. Und jetzt sollte man die Tierfotografie auf jeden Fall auch splitten in Haus- und Hoffotografie, also Haus- und Nutztiere im Endeffekt, und wilde Tiere. Und ich bin wirklich nur im Bereich der wilden Tiere unterwegs. Also alles, was du im Endeffekt draußen finden kannst, das ist das, was mich fasziniert. Das heißt, egal, ob das jetzt ein Maiglöckchen ist, ob das jetzt der Wald ist oder ob das irgendeine Form von Säugetier oder Vogel ist, das ist so das, was mich fasziniert und was so die Facetten der Naturfotografie ausmacht. Es gibt in der Naturfotografie auch noch die Facette der Unterwasserfotografie, die ich nicht abdecke. Und ich bin kein reiner Vogelfotograf. Ich mache vielleicht so ein Vogelprojekt im Jahr. Aber ich bin da schon jemand, der sehr generalistisch in der Naturfotografie unterwegs ist. Wobei Das ist ja sozusagen schon die Nische der Nische. Es geht aber noch in unserem Bereich noch wesentlich nischiger, wenn man will.
Also es ist eigentlich das perfekte nerdy, die perfekte Spielwiese für, nennen wir es Spezialisierung.
Genau, also es ist tatsächlich so, die meisten, oder es gibt viele Fotografen, die ich kenne, die absolut spezialisiert sind in ihrem Fachbereich, ja. Und wenn ich ja generalistisch unterwegs bin, profitiere ich auch von all denen. Ich mache dir ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe einen Freund, der kennt sich sehr gut mit Bläulingen aus, ja. Bläulinge sind schon eine Kategorie der Schmetterlinge.
Achso, schön, dass du dazu sagst, das ist ein Schmetterling, wenn du jetzt gesagt hättest, wir machen ein Ratespiel draus, was das sein könnte. Ich kann es überlegen, vielleicht der kleine Bläuling, da muss man aufpassen, wenn man den isst, der ist dann giftig am zweiten Tag, dass es irgendein Pilz ist, aber es ist ein Schmetterling.
Genau, und dann, wenn ich in diesem Bereich Infos brauche, ja, ich kann die Klasse identifizieren, aber die Art nicht, ja, dann helfen mir natürlich im Endeffekt genau diese Freunde dann weiter, weil für jeden Mini-Bereich in der Natur, ja, gibt's Freaks, ich sag das positiv Freaks, die sich genau damit beschäftigen und das total geil finden. Und das ist eigentlich das große Interessante, weil man von jedem immer was lernen kann, der in seinem Fachbereich einfach sich dafür so interessiert, dass er absolut begeisterungsfähig ist. Und ich glaube, das ist etwas ganz Besonderes in der Community der Naturfotografen, dass die eben so tief dort drinstecken oftmals.
Ja, ich wollte auch kurz nochmal anmerken, dass ich den Begriff Nerd in dem Fall auch durchaus sehr, sehr positiv meine, weil ich es vollkommen faszinierend finde, wie man sich ja so tief in diese Sachen reinarbeiten kann oder eben auch so dafür begeistern kann. Was ich mich gefragt habe ist, was war bei dir denn zuerst da? Also dein Vater hat dir, glaube ich, relativ früh eine Kamera in die Hand gedrückt und die Grundzüge an die Hand gegeben. War das zuerst die Fotografie oder war das zuerst tatsächlich die Natur? Oder ist das gleichzeitig aufgetreten?
Also ich finde, das ist schwer zu rekonstruieren für mich, weil in meinem Kopf gibt es mich halt irgendwie nur mit Kamera und mit Natur. Aber ich war halt als Kind immer schon viel draußen. Also wir haben dann irgendwelche Ausflüge gemacht in den Wald, keine Ahnung, Pilze sammeln, dann Pilze trocknen, daraus was machen. Also das mache ich halt bis heute. Also so eine gewisse spielerische Herangehensweise an Natur und auch Nutzen der Natur im Endeffekt für dich als Person. Aber auf der anderen Seite kam halt irgendwann die Fotografie und das war eigentlich total faszinierend. Dann noch analog, die erste Kamera habe ich tatsächlich auch immer noch. Und dann habe ich festgestellt, okay, was bewegt mich, was begeistert mich? Und dann war ich ja damals so irgendwie in diesem, auch unter den Skatern viel unterwegs, viel Skateboard gefahren und habe auch probiert, Skateboard-Fotos zu machen, habe dies, das fotografiert. Aber irgendwie ganz schnell bin ich da rausgekommen, was mich fasziniert war, damals Natur, sogar recht viel im Nahbereich, also eher sogar noch ein bisschen nischiger, also egal, ob das jetzt Pilze oder Bienen oder Schmetterlinge waren, also wirklich dann eher in dem Bereich. Und nach ein, zwei Jahren war mir irgendwie klar, ich fotografiere halt Natur. Ja? Und der größte Showstopper war dann mehr oder minder, dass du ja auch noch irgendwo fotografieren gehen willst, aber ja keinen Führerschein hast. Das ist ja auch ein riesiges Thema, weil Natur findet ja mal oder oftmals nicht direkt in der Stadt statt, auch wenn sich das in den letzten 20 Jahren geändert hat und der urbane Raum momentan sehr en vogue ist, auch bei den Naturfotografen. So war das damals eher so, ja, ich will ja irgendwie die Weite, die Natur, die Wildnis finden. Und da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar, dass die mich da unterstützt haben. Also mein Vater, ich war 15, ist mit mir zum Beispiel nach Südfrankreich gefahren, in die Camargue, weil ich unbedingt mal alle Reiherarten Europas fotografieren wollte. Ja, und da sind wir halt
Das ist ja voll geil. Also ich bin auch überlegen, ich gucke auch, was meine Kinder irgendwann mal für Vorlieben entwickeln und was ich bereit bin, dafür zu investieren. Aber das ist natürlich großartig. Das ist natürlich auch was anderes, als wenn man jemanden jedes Wochenende zu irgendwelchen Fußballspielen fährt, weil jemand Fan von irgendeinem Team ist, was leider auch sehr weit reisen muss. Ich bin total begeistert davon, wie begeistert du von diesem Ganzen bist. Aber ich komm gerade wieder an diesen Punkt, wo ich dann auch verstehen kann, warum du gesagt hast, dass das zu Schulzeiten, ich sag mal, so ein Außenseitersport war. Weil es ist ja doch dann wirklich, ja, ich glaube, es ist schon schwierig, Gleichaltrigen unter 18 zu erklären, welche Begeisterung man für Reiher in Südfrankreich hat.
Ja, also definitiv. Ich meine, ich kann mich auch daran erinnern, stell dir vor, du bist dann 20 oder 22, du studierst, du gehst in die Disco nachts, ja, und morgens um 4 sagst du so, ich fahre jetzt fotografieren. Also das war für mich durchaus Realität. Ich habe da einfach nicht getrunken, hatte eine gute Zeit. Dann sage ich, ich gehe jetzt gleich Sonnenaufgang, ich will fotografieren. Und dann fährst du aus der Disco fotografieren. Und warum machst du das? Und das ist eigentlich total unerklärbar, weil eigentlich ist es unbequem, es ist unangenehm. Aber trotzdem bist du dafür sehr begeisterungsfähig, ja, weil du erlebst was, was irgendwie in deinem Kosmos sich abspielt und was dich interessiert und dich fasziniert. Und das kann man eigentlich auch keinem Außenstehenden erklären, weil im Endeffekt, nehmen wir mal an, du gehst ja zum Beispiel eine Pflanzenart fotografieren, irgendwas, was so richtig unsexy ist. Jetzt gehst du morgens irgendeine Pflanzenart fotografieren, die dich begeistert und du hoffst halt, dass Tautropfen, Licht, vielleicht Windverhältnisse und so weiter so stimmen, wie du dir das vorgestellt hast. Heute haben wir noch einen Haufen Apps, die mir das noch erleichtern als früher, aber trotzdem, du gehst dann raus, immer mit dieser Hoffnung, mit diesem leichten Jagdinstinkt, heute passiert bestimmt das, was ich erleben will, so ungefähr. Aber du weißt ja oft überhaupt nicht, was du erleben willst, weil die Natur noch andere Dinge dir zeigt. Und das ist, glaube ich, das, was alle verbindet, die irgendwie in so einem Umfeld ein Hobby haben. Ich glaube, der Angler, der hat genau das Gleiche, was ich Kind war, auch gerne mal geangelt. Da hoffst du ja, dass der Fisch beißt. Ja, das ist ein aktives Warten. Du hast ja von Geduld gesprochen. Das hat wenig mit Geduld zu tun, das ist eine Form von aktivem Warten. Und du denkst, heute passiert es, ja, du hoffst das und dabei kannst du halt wunderbar abschalten.
Ich habe gerade überlegt, wie man das anderen klar machen oder erklären kann, weil, also ich habe die Frage auch häufiger bekommen, was begeistert dich so daran oder warum machst du das überhaupt und so weiter, und ich glaube, die Frage wird vorwiegend von den Leuten gestellt, die vielleicht in ihrem Umfeld und in ihrem Leben nicht so viel haben, für was sie so begeistert sind. Weil ich glaube, dass wir insgesamt in einem sehr relativ begeisterungsarmen Umfeld sind, dass man sich zwar vielleicht ein Hobby sucht oder überhaupt, das ist ein bisschen, also ich habe den Vergleich immer ganz gerne zu einer zwischenmenschlichen Beziehung. Ne? Das heißt, es gibt viele, die haben eine Beziehung und das ist eine Zweckbeziehung, das ist auch in Ordnung, dann hat man eine Familie und ist verheiratet und hat Kinder und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass man nur ganz wenigen erklären kann, was es heißt, sich wirklich richtig, 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 richtig zu verlieben. Und das geht erst, wenn das irgendjemandem passiert ist. Und ich glaube, dass das in dem Fall bei dir wahrscheinlich genau das Gleiche ist. Das heißt, jemand, der in irgendeinem anderen Bereich vollkommen tief drinsteckt und sich dafür begeistert, von mir aus Fahrräder zu reparieren und alte Sachen irgendwie zu restaurieren und dann welche Roststellen man wie ausbessert und da ganz tief eintaucht, der wird dich wahrscheinlich eher verstehen als irgendjemand anders.
Ja, und ich finde es aber auch etwas extrem bereichern. Das ist also Menschen, die eine Begeisterung haben. Und es ist vollkommen egal, für was die Begeisterung ist, solange sie niemand anderen stört im Endeffekt. Ja. Aber dann ist es egal, ob du kleine Lokomotiven in deinem Keller aufbaust oder ob du an deinem Fahrrad schraubst oder ob du begeistert für die Natur bist. Aber in dem Moment, wo du diese Begeisterungsfähigkeit für etwas hast, das bereichert dich ja so ungemein in deinem Leben, dass ich es eigentlich umgekehrt traurig finde für jeden, der keine richtige Begeisterung für etwas empfinden. Und gerade in unserer Branche, also wenn wir jetzt Fotografie als Branche sehen, ist es ja ganz oft so, dass Fotografen irgendwann sagen, boah, ich fühle das nicht mehr, ich habe da gerade keine Lust mehr drauf, ich fühle mich dabei belastet von irgendwas. Und ich denke immer so über meine Sparte nach, warum ist es bei mir in den letzten 25 Jahren oder noch länger anders? Und ich glaube, der Grund liegt darin, dass ich nicht nur Fotografie begeistert bin, sondern die Natur das andere dazu tut. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es einen Tag gibt, an dem die Natur mich nicht mehr begeistern kann. Beziehungsweise umgekehrt, der Tag, an dem ich Natur nicht begeistern kann, muss ein sehr trauriger Tag für mich sein.
Das ist schön. Ich glaube, aber ich bin ja auch jetzt knapp über 30 Jahren dabei und habe mich auch gefragt, was mich denn eigentlich triggert. Und ich glaube, dass es auch nicht direkt die Fotografie ist oder das Ergebnis, sondern bei mir ist es tatsächlich so, ich begegne unfassbar gerne Menschen, weil ich das wahnsinnig spannend finde, weil es genauso wie es in der Natur so ist, du kommst irgendwo rein, du hast ein Umfeld, du kannst dir auch vorgenommen haben, was du möchtest, wo du hin möchtest, aber es passiert immer irgendwas anderes und es ist nicht steuerbar. Es ist einfach nicht steuerbar und diese Zufälligkeit und das, also die Erlebnisse, die einem jeden Tag begegnen oder alles, was einem ermöglicht wird, das ist, glaube ich, das, was mich regelmäßig bei der Stange hält. Bei dir ist es ja, ich habe mich gefragt, warum Natur, warum nicht Mensch? Die erste Überlegung war dann, du kommst aus dem Saarland, da gibt es ja viel Gegend, ob es da vielleicht einen Kausalzusammenhang gibt. Aber Das ist tatsächlich genau die Frage. Warum Natur? Warum nicht Mensch? Oder anders gesagt, wenn du jetzt sagen würdest, du fotografierst und man würde die Natur wegnehmen, was reizt dich so gar nicht?
Also Menschen reizen mich schon mal sehr wenig, kann ich auch so sagen. Es liegt aber gar nicht daran, dass ich die Menschen an, obwohl, den Satz sollte ich nicht zu Ende sprechen.
Menschen, das darfst du.
Ich finde Menschen nicht faszinierend. Also mich begeistern Menschen nicht. Ich sehe in Menschen als Menge ganz oft eher ein Potenzial, unsere schöne Welt schlechter zu machen, als sie besser zu machen. Und mich faszinieren Menschen auch in der Form nicht wirklich, ja, was halt die Natur schafft. Ich fotografiere gerne Menschen im direkten Umfeld, die einem sehr nahe stehen, also Freunde, Familie und so weiter. Ich habe eine Kamera, die ich nur dafür verwende, einfach weil es schön ist, Momente als Erinnerungen festzuhalten. Aber ich habe nie diesen Drang gehabt, Menschen zu fotografieren, weil ich sage, ich möchte gerne ein Modell oder schön darstellen oder den CEO schön fotografieren oder ähnliches. Das hat mich nie gereizt in der Form. Das hat irgendwie nie so einen Spillover gehabt, dass ich gesagt habe, boah, das will ich unbedingt mal machen. Also ich habe ja, wie gesagt, mal probiert, meine Skatefreunde und so zu fotografieren. Und in einem Jahr war mir klar, ey Menschen, das ist einfach nichts, was mich fasziniert.
Es gibt eine geile Pinguin-Story. Ich weiß gar nicht, wo ich die gehört habe. Und zwar gab es nennen wir ihn einfach einen Pinguin-Fotografen, der absolut mad about Pinguine war. Und der ist dann natürlich auch stilecht tatsächlich eines Tages in einem Wintersturm ums Leben gekommen, als er sich mit Kaiserpinguinen meines Wissens nach beschäftigt hat. Und im Nachgang, ich glaube, das muss im Mare-Pinguin-Heft gewesen sein. Irgendwo gab es eine Reportage, wo eben auch über ihn geschrieben wurde. Und der hat halt überall mal versucht, seine Pinguin-Bilder anzubieten. Und ich glaube, der Bildchef von National Geographic hat dann in diesem Interview gesagt, ja, also großartiger Mann, unfassbar leidenschaftlich, bis aufs Letzte, aber ich habe 25 Jahre versucht, ihm klarzumachen, dass National Geographic kein Pinguin-Magazin ist. Gibt es ein Tier oder irgendeinen Bereich, wo du sagst, ja, dafür würde ich auch alles geben?
Tatsächlich, das ist eine Frage, die mir gerne gestellt wird. Und das ist gar nicht so, dass ich
davon ausgehe. Ach, das ärgert mich.
Also,
ich dachte, ich hätte jetzt was Besonderes. Nein.
Das ist aber so diese typische Frage. Gibt es so diesen Gral, den du gerne mal sehen willst, was du unbedingt mal fotografieren willst? Es gibt ganz viele tolle Arten, die ich gerne mal live sehen will oder gerne auch mal besser fotografieren möchte. Aber grundlegend ist die Begeisterung also für die Natur so ungebrochen, jetzt unabhängig, ob das jetzt irgendeine Fliegenart ist oder ob das eine Säugetierart ist. Also in Deutschland ist es ganz klar, Luchs mal wirklich gut zu fotografieren ist... steht immer noch auf der Liste so für deutsche Verhältnisse. Die einzigen Luchse,
die ich bis jetzt gesehen habe. Der kommt vorbei, der wohnt hier bei uns vor der Tür.
Ah, das ist cool, da musst du mir Koordinaten schicken. Aber zum Beispiel in der Schweiz habe ich schon Luchse gesehen, aber in gut fotografiert in Mitteleuropa habe ich die zum Beispiel noch nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, ich will unbedingt irgendwo hin, um eine bestimmte Art zu fotografieren, sondern auch diese Begeisterung zu teilen und den Menschen das zugänglich zu machen, was sie vor ihrer Haustür haben. Ich habe für mich Mitteleuropa als vor meiner Haustür definiert, also nur um das so von der Spannweite zu machen und den Menschen auch zu zeigen, was es hier überhaupt gibt. Ja, das ist ja für viele überhaupt nicht greifbar, egal ob das im Saarland ist, in Deutschland ist oder auch in den angrenzenden Ländern. Wir haben so viel Faszinierendes zu entdecken, was natürlich oftmals solche Inselvorkommen sind. Aber das Menschen zu zeigen über Fotografie, über Geschichten, über Stories, die man denen zeigt, über alles Mögliche, das ist ja etwas, was den meisten Menschen leider verschlossen bleibt. Und das finde ich was Schönes, was Interessantes, wo ich einfach gerne auch reingehe. Aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt die und die Art fotografieren muss. Es gibt tolle, tolle Arten, aber ich bin da nicht so artengetrieben.
Was ich mich gefragt habe, also ich sehe ja bei meinem Hobby auch viele Tiere. Ich fahre viel Rad und fahre auch viel nachts und weit und überhaupt. Und mir fehlen auch noch ein, zwei, drei, die ich noch nicht vorm Reifen hatte. Also überfahren habe ich sie nicht, aber die ich noch nicht gesehen habe. Du hast gerade den Luchs genannt. Das ist eine der drei Arten, der ich noch nicht begegnet bin auf dem Rad. Wie kommt man an diese Tiere ran? Weil ich habe jetzt am Anfang schon gesagt, dass man am Ende des Tages unheimlich viel über seine Models wissen muss, um sie in dem Fall zu finden oder beobachten zu können. Wie kommst du an diese Tiere ran?
Also generell ist Wissen tatsächlich ein absoluter Schlüssel zum Erfolg und irgendwie das Ablegen von Ideen, die man als Fotograf hat. Also das ist vielleicht eine der allerwichtigsten Regeln. Das Tier macht das, was es machen muss, ja. Und das ist ganz klar Fressen, Trinken, Fortpflanzung. Ja? Das sind so die Dinge, die treiben ein Tier vorwiegend an. Das sollte man nie aus den Augen verlieren. Warum? Natürlich auch noch Überleben und top. Aber das bedeutet, wenn du sagst, ich hätte gerne, dass der da und da oben auf der Felsspitze sitzt, ja, aber der kann nichts von seinen Grundbedürfnissen dadurch befriedigen, dann wird das nicht passieren. Ja? Einfach als ganz klares Ding im Kopf. Und dann ist die Frage, wie kann man sozusagen sein Glück maximieren, um das Erfolgserlebnis zu bekommen? Weil es ist ja ganz viel Glück dabei, bestimmte Tierarten zu finden in der Form und dass sie dann auch mitspielen. Das heißt, man muss alles dafür tun, das zu maximieren, und da spielt das Wissen eine riesige Rolle. Das heißt, es gibt ganz viele Tierarten, die nehmen zum Beispiel überhaupt keine Farben wahr. Es ist voll in der Regel oft egal, zum Beispiel, was für eine Farbe du rumläufst, wo ja viele sagen, du musst dich jetzt ganz toll tarnen. Das ist nicht bei jeder Tierart der Fall, sondern du musst dich dann beschäftigen, was triggert dieses Tier, was stört das Tier und wie kannst du da jetzt rangehen. Das heißt, reagiert das auf Gerüche, reagiert das auf Geräusche, reagiert das darauf, dass dieses Umfeld sich verändert. Da gibt es ja ganz, ganz viele Punkte, die das Tier triggern können, warum es sich auf einmal anders verhält. Ja? Und gerade bei einem Luchs ist es, jetzt das ganze Beispiel so, die leben auf einem Areal, also ein einzelner Luchs, von 200 Quadratkilometern. Ja, das ist sehr, sehr, sehr viel. Und in dem bewegen die sich. Das heißt, die sind da unterwegs, die haben natürlich ihre Wildwechsel, die sie regelmäßig benutzen. Ja. Dazu ist der Luchs in der Regel dämmungsaktiv. Der hat super gute Ohren, der riecht
Wildwechsel,
sehr, sehr gut.
Wildwechsel heißt, das ist so die klassische Morgenrunde, die er jedes Mal geht.
Genau, also das sind so die Wege, die er am liebsten nutzt. Also die meisten Tiere nutzen Wildwechsel, ja, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber die meisten Tiere laufen ähnliche Routen. Und wenn du erfahren bist, siehst du das. Also wenn du über einen Hang läufst in den Bergen, siehst du, ob da ein Wildwechsel ist oder nicht. Das ist so wie ein leicht ausgelatschter Pfad als Wanderer. Also das erkennst du. Ja. Aber da der Luchs ja so eine riesige Fläche hat, jetzt als einfaches Beispiel, ist ja nicht so, dass der ausgelatscht ist, sondern da findest du halt bestimmte Spuren. Ja, also du suchst dann nach Spuren und probierst daraus zu antizipieren, dass das Tier dort regelmäßig vorkommt. Ja. Und weil das so schwer ist, dass viele bestimmte Arten an einem Ort zu finden, ist es das Beste oder das Einfachste, zu sagen, okay, ich gehe lieber dahin, wo ich weiß, dass es mehr von der Art gibt oder Arten gibt, die stärker an den Menschen gewöhnt sind, als es direkt immer nur vor der Haustür zu probieren. Das heißt, stell dir vor, du hast deinen Garten, ja, da kommt ab und zu der Specht und du willst das geilste Spechtfoto auf der Welt machen, in deinem Garten. Ja. Dann ist es viel einfacher, irgendwo hinzugehen, wo der Specht regelmäßiger kommt als bei dir im Garten und wo vielleicht das Licht besser ist. Und dann kriegst du viel schneller das Ergebnis, das du dir vorgestellt hast, als zu Hause. Das heißt, du musst dir überlegen, wo kann das passieren? Ja? Und ich glaube, das ist etwas, was sehr schwer greifbar ist für jemanden, der noch nie sich mit Natur beschäftigt hat. Aber wenn du dich die ganze Zeit nur damit beschäftigst, ja, dann fängst du an, wenn du Bilder siehst, auch zu wissen, okay, guck mal, das ist in dem und dem Land aufgenommen oder das ist in der und der Region aufgenommen, das erkenne ich da und daran. Und dann fängst du an zu überlegen, okay, da kann man solche Bilder gut machen. Als Beispiel jetzt, den Luchs kann man super gut in Spanien fotografieren. Da gibt es tatsächlich auch mittlerweile feste Heights, die man mieten kann. Ja. Die einzige Herausforderung ist halt nicht der mitteleuropäische Luchs, sondern das ist eine andere Luchsart im Endeffekt. Ja. Aber grundlegend wäre es dann in der Region viel einfacher, jetzt, wenn nur Ziel wäre, Luchs zu fotografieren, ist viel einfacher, dort den Luchs zu fotografieren, als in Deutschland zum Beispiel. Und das heißt, du musst dir darüber klar werden, A, welche Art suche ich, worauf reagiert die und wo kann ich sozusagen ansetzen. Und dann braucht man Zeit, in der Regel viel Zeit, und auch, was immer hilft, ist, sich viel zu unterhalten mit den Menschen. Ja? Also mit denen, die viel draußen sind. Und die wollen dir alle was erzählen, interessanterweise. Das heißt, du musst einfach oftmals auch zuhören, was die dir zu sagen haben. Weil dann triffst du halt irgendeine Dame im Wald und dann sagt, guckt sie deine Kamera an und sagt, warum haben sie so ein riesiges Ding? Und dann erklärst du, dass du den Look suchst. Ja? Dann sagst du, oh ja, wissen Sie, die habe ich regelmäßig schon mal da hinten gesehen. Und dann hast du ja, also diese Zufälle, ja, wenn du den Leuten zuhörst, die passieren wirklich erstaunlich oft, dass Menschen dann einfach berichten, dass es dann so und so ist. Oder Leute, die oft draußen sind, wie du oder wie meine Mama, die sagen dann, ey, ich habe gerade kleine Füchse gesehen. Ja? Und dann sagst du, super Mama, wo sind denn die kleinen Füchse? Ey, die sind da und da. Und dann habe ich die mittlerweile dazu erzogen, mach mal ein Handyfoto. Wenn ich ein Tier auf dem Handyfoto erkennen kann, ja, dann kann ich es da garantiert auch fotografieren, weil dann ist schon mal groß genug, da kommt man nah genug ran. Ja. Und dann ist am Beispiel, du hast jetzt den kleinen Fuchs fotografiert, dann sehe ich ja auf dem Bild, okay, der ist so und so klein und dann weiß ich, okay, dann muss im 100 Meter Umkreis zum Beispiel der Bau sein. Das heißt, das ist dann schon
relativ einfach. Dafür musst du wissen, dass sie sich in den ersten Wochen, Monaten nur so und so viel um den Bau drumherum bewegen. Das heißt, du hast die Erfahrung, du hast das Wissen. Du hast natürlich auch das technische Können, was wahrscheinlich da, also ist natürlich nötig, aber ist wahrscheinlich nur ein Baustein, wenn nicht der kleinste. Und mit diesen drei Säulen kannst du praktisch dem Glück mehr oder weniger, was du auch noch brauchst, auf die Sprünge helfen.
Genau, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass du oft genug draußen bist, dann wird es irgendwann auch geschehen. Ja, also das, was du erzwingen möchtest. Also Preparation meets Opportunity, sagt man im Englischen. Das heißt, du musst immer quasi vorbereitet sein darauf, dass es passiert und irgendwann wird es auch passieren, hoffentlich innerhalb deiner Lebenszeit.
Ja, da hat gleich eine Frage von meiner Tochter, die hat sich nämlich gefragt, wenn der immer draußen ist, wo geht der denn aufs Klo? Gibt es denn da Klohäuschen? Und ich gesagt, oh, das wird schwierig, ich werde ihn das mal fragen. Aber übertragen gesprochen ist das eigentlich, ja, das ist ja tatsächlich genau die Frage, weil wie leidensfähig bist du, wie viel Geduld brauchst du? Weil wenn du weißt, dass du da bist, ne? Und das ist ja jetzt vom Grundprinzip nicht so, wenn du jetzt angelst, dann schmeißt du deinen Köder aus und dann hast du ja, ich sag mal, einen gewissen Zeitraum, in dem es beißt zum Beispiel einer an, dann schlägst du an, du ziehst ihn raus, du hast vielleicht einen Drill, wie auch immer und so weiter und so fort. In deinem Fall geht es ja nicht nur darum, das Tier überhaupt zu sehen, ja, das heißt nichts zu tun, um es in irgendeiner Form davon abzubringen, sich zu zeigen oder zu bleiben, sondern es kann ja auch in jedem Bruchteil eines Momentes, sobald dieses Tier da ist, könnte das passieren, was dir das Bild des Jahres beschert.
Ja, also ich habe das so eine ganz witzige Geschichte. Ich war mit einem Kumpel, wir haben auf einen Baummarder gewartet in einem Hyde. Also Hyde ist ein Tarnversteck, das man dann baut oder mietet, je nachdem. Gibt es alle möglichen Optionen. Und wir haben den ganzen letzten Tag in diesem Hyde gesessen und es ist einfach nichts passiert. Ja. Und am nächsten Tag setzen wir uns da rein und es geht quasi direkt los. Also es hat keine 5 Minuten gedauert, der Baummarder war da. Ja. Und ich sage zu meinem Kumpel, Holger, der ist da, ne? Und er so, ja, verarsch mich nur so nach dem Motto. Und ich fange an zu fotografieren, ne? Und irgendwann sagt er zu mir, sag mal, du Blödmann, warum sagst du mich, dass der da ist? Und ich meine so, ich hab's dir doch gesagt. Aber generell dieses Thema Leidensfähigkeit, ich glaube, das ist sehr relativ, weil das, was ich mache, empfinde ich nicht als Leiden, aber ich weiß, dass es externen so vorkommen könnte, dass man leidet. Also ich mache einfach mal 1, 2 Beispiele, wo mir es einfach klar geworden ist. Also ich habe einen Videodreh gemacht zum Thema, also in den Bergen und da war eine Filmcrew dabei und die haben nach 3 Tagen gesagt, Radomir, wir laufen einfach nur den ganzen Tag. Wir sollten diesen Film Wir Laufen nennen. Ja. Und mir war gar nicht klar, dass ich jetzt so viel über die Berge laufe. Ja, ich laufe halt morgens hoch und laufe da ein bisschen rum und laufe dann wieder runter und dann mache ich eine Pause und dann laufe ich wieder. Aber mir war gar nicht klar, dass ich den ganzen Tag dann draußen mich bewege und laufe mit der Ausrüstung. Ja. Und die waren wirklich so, Mensch, so ein Videodreh hatten wir noch nie, dass wir so viel uns draußen bewegt haben. Ja?
Das wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen. Wie fit musst du eigentlich sein dafür?
Also auch da würde ich immer sagen, relativ. Also meine Kennzahl ist VO2 Max über 50 persönlich, aber das hat, glaube ich, jetzt relativ wenig zu sagen. Man muss so fit sein, dass du deine Fotoausrüstung in Ruhe tragen kannst, ohne dass sie dich behindert. Ja? Und wenn man dann wirklich auch den ganzen Tag draußen ist, dann merkst du halt einfach, dass du draußen unterwegs bist. Also je nachdem kannst du auch mal deine 30, 40, 50.000 Schritte machen, wenn du willst. Du kannst aber manchmal auch nach 5.000 Schritten schon am Ziel sein. Und ich will jetzt nicht so tun, als ob man immer nur riesige Distanzen läuft, weil das tut man nicht. Also wenn man die Saarschleife fotografieren will, dann steigt man aus dem Auto und läuft 100 Meter vom Parkplatz. Das kann ein toller Naturspot sein. Ja. Und wenn du aber Moschusochsen durch das Dovrefjell folgst in Norwegen, ja, dann kann es einfach sein, dass du irgendwann feststellst, okay, du bist jetzt 15 Kilometer vom Parkplatz weg und dann läufst du die halt abends in der Dämmerung und am Ende mit der Stirnlampe zurück ans Auto. Das kann halt auch die Realität sein. Es ist aber eine total schöne Realität, weil wenn wir über Leidensfähigkeit sprechen, als Beispiel, wir hatten dieses Jahr einen Tag, da war es so krass windig bei den Moschusochsen. Da hast du halt irgendwie 70, 80 km/h Wind. Und wenn du dann aber 0 Grad hast, also so, dass anfängt Schnee zu liegen, dann empfindest du den Wind einfach anders. Aber wenn du dann in der offenen Fläche den ganzen Tag da stehst, dann zieht das halt irgendwann in deinen ganzen Körper rein und dann geht das auch nicht mehr weg. Ja, das heißt, irgendwann bist du einfach da steif gefroren, und aber du gibst ja nicht auf, weil das könnte ja gleich noch passieren. Ne? Guck mal, das Gegenlicht wird schön, da kommt die Sonne nochmal raus, du hast das Gefühl, das kann noch klappen, ja. Und dann legen sich die blöden Ochsen einfach hin und liegen da. Dann pennen die einfach, bis die Sonne weg, ja.
Und das denke ich mir auch mal, weil du hast gesagt, wenn man lange genug draußen ist, dann wird das schon passieren. Und ich denke mir, ja, also rein statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Es muss aber nicht. Es kann ja theoretisch auch sein, dass es einfach nie passiert, dass du immer alles richtig machst. Das ist vom Grundprinzip so, wie bei mir, wenn ich jetzt sage, ich habe jeden Monat 10 Anfragen. Und natürlich, wenn ich statistisch sage, ich habe jetzt 40, 50, 55% meiner Angebote kriege ich durch, kann es natürlich trotzdem sein, dass ich den ganzen Monat und das 10 Monate hintereinander bei jedem Pitch immer auf Platz 2 lande. Das ist zwar statistisch relativ unwahrscheinlich, aber es kann ja sein. Und da habe ich mir gestern auch gedacht, mein Gott, wenn der Tierfotograf ist, dann klar, kommst du da hin und hast dir das Moschusochsen, finde ich, ein gutes Beispiel, das sind wahnsinnig schöne Bilder bei dir auf der Internetseite. Dann fährst du da hin und dann bist du da für einen Zeitraum X. Und genau in dem Zeitraum passiert nichts davon, was du gebrauchen kannst, weil, ich sag mal, irgend so ein halb gutes Bild, ich meine, das mit nach Hause zu nehmen, das ist ja ungefähr so, als wenn man jagt und sagt, ich habe die ganzen Rehe gesehen, aber irgendwie habe ich die immer nur angeschossen, dann sind die weggerannt.
Ja, aber guck mal, und das Geile ist, und dann kehrst du an den Ort wieder zurück und wieder und wieder, und das ist ja genau der Punkt. Du musst, um gute Naturbilder zu machen, immer wiederkehren. Und das bedeutet, wenn du darüber sozusagen nachher Vorträge oder Zeitungsartikel, was auch immer du daraus machen willst, ja, dann musst du für manche Arten einfach immer und immer wiederkommen, ja, manchmal über Jahre hinweg, um das Material zu sammeln, das dir persönlich taugt, um die Story zu erzählen, die du erzählen möchtest, ja. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo ich immer gesagt habe, wenn ich den Radius kleiner zähle, kann ich viel öfter wieder und wiederkehren, als wenn der Radius ganz, ganz groß ist. Und auf der anderen Seite hilft dir das auch enorm in der Artenkenntnis. Also ich war gerade einen Monat in Asien, und wenn du sozusagen jede Vogelstimme neu lernen musst, weil du die alle noch nicht kennst, ja, und nicht jede Art an der Silhouette erkennst, dann stellst du einfach fest, auf einmal bist du gefühlt blind im Vergleich zu vorher. Das heißt, wenn du dich auf einen Bereich, zum Beispiel Mitteleuropa, fokussierst, dann kannst du halt auch jede Art und alles anhand der Silhouette auseinanderhalten und weißt, was da ist und wie sich das verhält. Also wenn du als Beispiel einen Stelzenvogel bei uns siehst, also es gibt ja Bachstelze, Gebirgsstelze und Schafstelze, ja, das sind so kleine Vögelchen, die bewegen sich immer gleich. Ja, und alleine daran, wie der landet und wieder mit dem Schwanz wippt, ja, kannst du, selbst wenn du den nur im Gegenlicht wahrnimmst, genau sagen, okay, das ist so und so eine Vogelart und ich habe die so und so wahrgenommen, also wird die das und das als nächstes tun. Ja? Und das ist etwas, was dir unheimlich hilft, um diese Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, nicht leer auszugehen. Aber im Endeffekt kann es genauso sein, wie wir gerade besprochen haben, das Licht ist geil, die Ochsen legen sich hin und pennen. Und die pennen bis zum Sonnenuntergang. Und dann gehst du einfach wieder runter und am nächsten Tag probierst du das gleiche Spielchen. Am nächsten Tag kommst du an, dann ist der gnädig, dann steht der auf, steht aber so tief zum Beispiel im Gebüsch, dass das nichts wird. Und dann probierst du am nächsten Tag wieder.
Oh Gott, ich würde wahnsinnig werden. Also ich bin total begeistert davon, Beispiel das erzählst und mit welcher Beharrlichkeit ist, glaube ich, auch ein gutes Wort dafür, oder?
Ja, also ich glaube einfach, ich habe das Ziel vor Augen und ich habe Bock drauf, das Bild zu machen und das begeistert mich. Und wenn du vielleicht nicht alleine bist, sondern auch noch einen Freund oder sowas, mit dem du dann unterwegs sein kannst, ja, dann macht das ja auch Spaß. Ich meine, dann machst du auch noch Witzchen und vertreibst dir die Zeit und hast hinterher immer gute Stories, je nachdem, was du für einen Quatsch gemacht hast. Ja, hast du immer gute Geschichten zu erzählen, aber oft gehst du einfach leer aus und das gehört einfach dazu. Und das ist ja Teil dessen, was du liebst, unterm Strich.
Wir unterbrechen diese Folge kurz für einen Hinweis auf unseren Sponsor. Unterstützt wird dieser Podcast von der Bildübertragungsplattform PicDrop. Und wenn ihr selbst noch nicht mit PicDrop arbeitet, kleiner Tipp von mir als täglicher Nutzer. Es lohnt sich, auf der PicDrop-Seite einmal nachzuschauen, was PicDrop ist, was PicDrop kann und vor allen Dingen, was PicDrop für euch und euer Fotobusiness tun kann. Das ist nämlich unter Umständen eine ganze Menge. Schaut es euch an und guckt, wie ihr es für euch nutzen könnt. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge. Meine nächste Frage wäre, wenn du die Bilder hast, was passiert dann damit? Ich habe hier so drei, vier Bereiche identifiziert im Umgang mit dir. Das sind einmal Awards, Bücher, gibt es ein paar, wenn ich das richtig recherchiert habe. Du gibst Workshops und ich bin mir nicht ganz sicher, wie das zum Beispiel mit so Sachen wie Ambassador-Programmen aussieht. Also, das wäre ja dann praktisch das, wenn man sich jetzt sagt, okay, Tierfotograf, das zu machen, die Leidenschaft, da ganz tief einzusteigen, ist das eine, aber wie geht das Ganze dann weiter, wenn man eben tatsächlich Bilder hat?
Also ich glaube, wenn die Frage ist ja, wie kann man es kommerzialisieren im Endeffekt? Und
ja, also ich hätte gefragt, kann man davon leben?
Kann man, aber ich glaube immer nur, wenn du hier wirklich auch mit an der Spitze mitkämpfst, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist eine Materialschlacht und es ist generell eine Schlacht, da musst du irgendwie vorne mitkämpfen, ansonsten wirst du das nicht stemmen können am Ende des Tages. Und ich glaube auch, dass wenn du von einem gewissen Lebensstandard ausgehst und dann in diese Fotografie reinkommen willst, wird das sehr schwer machbar sein. Einfach deswegen, weil es dauert gefühlt ewig, bis sich das aufgebaut hat. Ja, also viel, viel länger, meiner Meinung nach, als das in vielen anderen Bereichen bist, wo du, was weiß ich, über SEO-Optimierung hinkommen kannst, dass du sagst, hey, ich kriege jetzt mehr Anfragen für Hochzeitsfotografie. Das heißt, was kann man mit den Bildern machen? Was kann man mit Naturfotografie allgemein machen? Früher war das ja so, da hast du die Bilder in die Agenturen getan, die Agenturen haben die verkloppt und du hast damit gutes Geld verdient. Und gerade als das zu Ende ging...
Was heißt so früher so ungefähr?
Das war, wie alt war ich? Da war ich so 20 Jahre her, sagen wir. Ja? So...
Mitte der Nullerjahre.
Genau. Und dann kam irgendwie so dieser Umbruch und das hat nicht mehr funktioniert, dieses Geschäftsmodell mit der digitalen Fotografie. Und das war eigentlich so der Moment, als ich richtig in die Naturfotografie tiefer eingestiegen bin. Ja, das heißt, da sind ganz viele gestruggelt und alle haben gemeckert, Mensch, das Business ist wirklich kacke geworden und es funktioniert nicht mehr so wie früher. Und da gab es eigentlich ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst eine National Geographic Story, die dir zum Teil anzahlen und dann später, wenn du die Story lieferst, kriegst du quasi den Rest und hast damit eine große Story gemacht. Oder du machst Reisen und verkaufst die Bilder über die Agenturen. Und als ich angefangen habe, gab es das alles nicht mehr. Ja, beziehungsweise das war gerade so im Umbruch. Und ich kann feststellen, dass die Bildverwendung sich alle paar Jahre auch stark nochmal verändert, in dem, was gerade funktioniert und was gerade nicht funktioniert. Und in dem Zusammenhang erstmal Bildverkäufe, also fassen wir mal alles mit 7% Umsatzsteuer zusammen sozusagen, das ist ja immer das, also wenn es um Bildrechte und so weiter geht, dann haben wir auf der einen Seite den Abnehmer Magazine, wobei die ja lieber die gesamte Story von denen nehmen, also nicht nur Bild, sondern auch Text in der Regel. Ja. Das ist nach wie vor etwas, das funktioniert erstaunlich gut dafür, wie schlecht es in Printmedien geht, aber da ist es auch sehr, sehr schwer reinzukommen. Also wenn du da drin bist, ja, wirst du da auch dauerhaft die Aufträge ziehen und die Stories, aber da erstmal hinzukommen, ist immer eine große Hürde, weil die haben ja sozusagen den Lieferanten und jetzt muss der Redakteur ja sagen, jetzt will ich lieber mit dem Nils zusammenarbeiten als mit dem Radomir. Ja. Warum soll ich mir das vom Nils überhaupt angucken, wenn der Radom mir die fertige Geschichte schon gegeben hat? Das ist ja die Frage, die dann der Redakteur stellt in so einem Fall. Und,
weil es bei uns im Vorgarten eine Luchsart gibt, die es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht dokumentiert gibt und ich eine Geschichte habe, die einfach nochmal anders ist.
Und
weil
dann
ich noch besser recherchiert habe und ganz genau. Und dafür natürlich auch unfassbar viel Zeit investieren, weil selbst wenn die das, glaube ich, relativ, also für Printmedien ganz gut bezahlen, ist, ich weiß nicht, ob man beim Ochsen in Nordnorwegen da am Ende des Tages auf seine Kosten kommt, wenn man das an ein Magazin verkauft.
Das, auf keinen Fall. Also genau das ist der Punkt. Im Endeffekt, also erstmal ist es ja quasi das Paradebeispiel des steuerlich gesehenen Künstlers, ja, was das angeht, weil du hast keinen Auftraggeber in der Regel, du machst, was dir gefällt und irgendwann verkaufst du etwas davon. Und wenn es klappt, ist es schön, und wenn es nicht klappt, hast du halt nur einen Haufen Kosten. Ja, das heißt, eigentlich ist das Paradebeispiel, was das angeht, dass wir keinen klassischen Auftraggeber haben erstmal. Das heißt, du produzierst, was du möchtest, ja, und jetzt musst du gucken, wie kannst du daraus Kapital schaffen, wie kriegst du dafür Kunden. Ja. Und dann haben wir auf der einen Seite quasi den B2B-Bereich, also so bescheuert wie es klingt, Messestände laufen bei mir immer kontinuierlich durch für Firmen, die sagen, wir brauchen Natur im Hintergrund. Gibt es ganz, ganz viele, die als Beispiel Messestände bebildern mit Fotos. Und dann hast du immer die Dinger 5x8 Meter, ja. Und es ist jetzt egal, wie du es rechnest. Das lohnt sich ja immer, weil das ist ja, du hast das Asset auf der Festplatte, ja. Und egal, was du jetzt für einen Quadratmeter rechnest, am Ende hast du viele Quadratmeter verkauft für diese Nutzung auf dem Messestand. Und ganz oft sind das ja Messestände, die werden jedes Jahr neu gemacht, als Beispiel, ja. Also ein ganz praktisches.
Ja, ich kenne das aus dem Employer Branding Bereich. Da fotografiert, porträtiert man dann Menschen und gut, da ist es natürlich was anderes. Da läuft das über den Auftrag. Mhm. Und ich bin ja nicht Künstler, weil ich keinen Auftrag habe, sondern ich bin Künstler, weil ich, also jetzt sind wir wieder bei steuerrechtlich, weil ich bin das ja steuerrechtlich, weil ich das Kriterium der besonderen Gestaltungshöhe lief, glaube ich, die Formulierung erfülle. Das heißt, ich werde dafür gebucht, dass ich genau so fotografiere, wie ich fotografiere. Bei dir ist es genau andersrum. Aber das mit den Messen finde ich spannend, mit Quadratmeter finde ich auch spannend. Das riecht für mich so ein bisschen nach MFM-Liste.
Ja, also die MFN-Liste ist ganz gut, aber ich tue mir mit der MFN-Liste immer schwer, weil das sind ja irgendwie gewürfelte Preise. Ich frage den Preis, den ich haben möchte. Und
danke,
dann kommt die
das
Antwort,
Gefühl,
das ist aber teuer.
Oft.
Und dann es ist halt immer die Frage, wie verhandelst du selber? Ja? Und ich verhandle gerne nach dem Motto ja oder nein. Das heißt, ich bin eher jemand, der sehr hartnäckig verhandelt. Das heißt, wenn du weniger bezahlen willst, bekommst du auch weniger Leistung. Und ich verhandle nicht über den Preis. Ja? Also egal, was das ist. Das heißt, wenn du Dann musst du halt kleiner drucken, wenn du weniger bezahlen müsstest am Strich.
Wahrscheinlich sind wir beide bei der Geburt getrennt. Wahrscheinlich sind wir beide bei der Geburt getrennt worden. Das ist das Erste, was jetzt heute rauskommt.
Ja, aber es ist ja wirklich so. Guck mal, wenn dir jemand sagt, er möchte gerne weniger bezahlen, ja, dann ist ja erstmal die Frage, wie überhaupt die Preisgestaltung vonstatten gegangen ist. Ja, jetzt gibt es ja auf der einen Seite das Thema Tagessätze, aber auf der anderen Seite ist das Thema halt Bildrecht und was du dafür haben willst. Und ich meine, wenn der schon so weit mit mir ist, dass der das Ding designt hat, ja, und der sagt, das sieht gut aus, ja, dann hat der schon gekauft. Warum soll ich dem jetzt zu viel Nachlass gewähren? Das ist dumm.
Ja, ich hab das auch manchmal. Steht dann alles, der ganze Auftrag, der Termin ist gebucht, die Hotels auch, das Team ist gebucht und dann ruft der Einkauf ein, ob man beim Preis noch was machen kann. Dann denke ich mir, ja, man kann die Nullen ausmalen, mache ich euch gerne. Aber das ist halt, ja, das ist halt genau vom Grundprinzip das Gleiche. Das heißt, Magazine ist das eine, B2B-Bereich, Kunden ist das nächste.
Genau, dann B2C nochmal, gibt es auch in dem Umfeld. Also Feinartdruck, als auch Druckrechte, das gibt's auch. Und da ist halt auch die Frage, wo man sich positioniert. Das heißt, ich habe schon immer mich lieber im hochpreisigen Segment als im tiefpreisigen Segment positioniert. Das heißt, wenn wir über Feinartdrucke sprechen, kosten die meisten Drucke eher vierstellig. Ja? Nur, also nicht vierstellig sind nur sehr kleine Druckausführungen im Endeffekt, ja. Aber wenn du realistisch bist und ein paar Feinart-Drucke, die du limitierst, auch verkaufst an Kunden, die das anfragen, dann ist das durchaus auch etwas, was wieder Umsatz macht. Das heißt, also das Verrückte ist, du machst ganz, ganz viel kleinen Umsatz, ja, also verhältnismäßig klein, wenn du das Jahresziel siehst, aber im Endeffekt ist es das, woraus es sich zusammensetzt, dass du quasi das zusammensetzt in der Form. Dann hast du in Deutschland tatsächlich das Thema Kalenderverlage, ist nach wie vor ein Thema, weil in jeder Buchhandlung in Deutschland gibt es Kalender, falls das jemals aufgefallen ist, als Beispiel
ja.
Ackermann. und du musst dir vorstellen, die mögen meine Bilder, die haben sozusagen alle meine Bilder da liegen als Low-Res, ja, und dann schicken dir designen dir quasi 2 Jahre vorher und dann schicken die dir einfach, was weiß ich, 2027, 035 wollen wir für wunderbare deutsche Wälder, ja. Und dann schickst du denen einfach nur so rechte Maustaste teilen, dann teilst du einfach nur das High-Res mit denen und die rechnen das einmal im Jahr ab als Beispiel, mit dem Kalenderverlag. Ja. Hast du auch wieder klassisch B2B-Bildrechte verkauft. Und ich bin, was das angeht, immer darauf angewiesen, dass diese Verlage auch gerne mit mir zusammenarbeiten, weil ich da eher der chaotische Typ bin. Ja, das heißt, die müssen meine Bilder so gerne mögen, dass die selber da drin suchen. Ja, das ist mein großes.
Ich kann mir nicht vorstellen, nach unserer Unterhaltung jetzt, dass du so chaotisch bist, wie du glaubst. Also ganz ehrlich.
Im Bildkatalog bin ich im Geschäftsleben sehr strukturiert, aber in Bild ablegen bin ich echt sehr unstrukturiert. Also das sortiere ich nach Jahren ein. Also das ist
sehr schön. Bei diesem, die Verlage müssen mich auch mögen. Ich will nochmal auf dieses Award-Ding zurück. Ne? Du hast ja jetzt Nature Photographer of the Year, ist da ein, zweimal, habe ich gelesen. Wie viel helfen dir die Awards, um eben auch mit den Verlagen oder mit anderen Kunden in Kontakt zu bleiben? Ist das so ein Add-on? Weil es gibt es ja in anderen Bereichen auch. Was immer wieder aufkommt, ist jetzt ein World Press Award. Ne? Wenn du einen World Press Award gewonnen hast, das ist ja irgendwie der Nobelpreis für Bildjournalisten. Gibt es sowas A bei euch auch, so eine Art Nobelpreis für Naturfotografen? Und das Zweite ist natürlich, inwieweit hilft dir das weiter? Weil deine Awardliste auf deiner Internetseite ist ja jetzt nicht die kürzeste.
Ja, also erstmal hilft es mir dahingehend weiter. Es hat mich echt gepusht als Jugendlicher. Ich habe angefangen mit Awards, ich glaube Europäischer Naturfotograf 2007 oder 2006. Da habe ich einfach mal zum Europäischen Naturfotograf des Jahres Bilder geschickt. Da habe ich gesehen, da gibt es so einen schönen Wettbewerb und da schicke ich mal Bilder hin. Und das hat mich echt gepusht, weil ich festgestellt habe, boah geil, guck mal, wie viele Leute das sehen. Ja. Und in unserer Blase ist das echt ein großes Ding für viele Fotografen und auch für viele Betrachter, weil die guten Wettbewerbe, ja, es gibt Money-Making-Machines für den Veranstalter, ja, da geht es nur darum, dass du Wettbewerbsgebühren kassierst. Ich glaube, das ist in eurem Bereich noch viel weiter verbreitet. Aber es gibt halt wirklich hochwertige Wettbewerbe, wo es darum geht, den Menschen Bilder zu zeigen. Ja. Und wenn wir da auf den WordPress gehen, das würde ich vergleichen mit dem Wildlife Photographer of the Year in London, da hängst du erstmal im Nature History Museum in London. Ja, das ist, dann gibt es dann die Award-Ceremony unter diesem ganz bekannten Skelett, das man aus allen Filmen kennt, das unter der Decke hängt. Und dann bist du geladen ins Nature History Museum und dann hängst du quasi einfach in einem der bekanntesten Museen der Welt. Ja, und diese Ausstellung, die geht dann auch weltweit rum. Und darüber generierst du auch Anfragen im Sinne von, kannst du uns dafür Bildrechte oder Feinartdrucke oder so weiter generieren. Aber es macht halt dich wertvoller im Endeffekt für alles, was drumherum anfällt. Und da gibt's in Europa wird halt den Wildlife Photographer of the Year ganz klar auf Platz 1 setzen, auch weltweit. Dann haben wir den Europäischen Naturfotograf des Jahres. Das ist auch ein ganz großer, renommierter Wettbewerb, an dem ich nicht mehr teilnehmen darf, weil ich mittlerweile zum Veranstalter gehöre. Aber das ist so der zweite, der hier ganz groß ist. In USA ist das zum Beispiel, Nature's Best Winland Smith Rising Award heißt der. Und der Nature's Best, der hängt halt dort, wo du nachts im Museum gedreht hast, ja. Und wenn du dann sagen kannst, meine Bilder hängen im Smithsonian Museum, das ist einfach geil, ja. Und das macht aber halt auch etwas, dass deine Bilder da hängen und die Menschen sehen das ja auch. Und dadurch kannst du halt wieder Anfragen generieren, aber gleichzeitig ist es ja auch das, worauf, wenn du dann auf das Thema Ambassador zu sprechen kommst und so weiter, dann öffnet dir das ja auch die Türen zu den Firmen hin, um zu sagen, hier, guck mal, da ist meine Awardliste, ich fotografiere mit eurer Marke, ich kann halbwegs flüssig reden vor Menschen, ne? Da kann man doch gemeinsam auf jeden Fall was aufziehen. Ja? Und dementsprechend...
Die kommen auf dich zu, nicht du auf die.
Also das hängt von den Marken ab. Ich suche mir meine Marken in der Regel selber aus. Das heißt, ich habe viele so Anfragen aus China und so, da habe ich keinen Bock drauf, sondern ich arbeite gerne langfristig mit den Brands zusammen. Ja? Und am allerliebsten so auf Augenhöhe, dass ich am besten auch noch eigene Produkte mit denen entwickeln kann. Ja, so bescheuert, wie das klingt. Ich arbeite schon ewig mit Novoflex, das ist ein deutscher Stativbauer, so im High-End-Premium-Segment. Und wir haben über die Jahre bestimmt 7, 8 Produkte entwickelt, die ich einfach aus meinem Need entwickelt habe. Und ich habe gesagt, guck mal, das ist das Problem, das ist die Lösung, wir bauen das jetzt. Ja. Und dann kommst du irgendwann auch in einen Bereich rein, wo du Affiliate, Neudeutsch, ja, aber ich habe Affiliate gemacht, da gab es das in der Form noch nicht. Ja. Das heißt, ich werde dann beteiligt an Umsätzen, die zum Beispiel generiert werden über meinen Blog, weil mein Blog hat so eine Reichweite von alleine 180.000 Google-Treffern im Monat, roundabout, ja. Und ich habe eine große Community im Bereich Natur, die gemeinsam mit mir sich an Naturfotografie begeistert, die aber natürlich auch gerne in Lösungen denkt und sucht, okay, was ist denn die Lösung für mein Problem? Und natürlich, wenn du die Lösung für dein Problem hast, dann dieses Problem haben ja viele andere in der Regel auch. Und dann bist du auf einmal auch im Bereich Affiliate unterwegs, klassisch, wo du Dinge verkaufen kannst, ja. Aber wenn du Affiliate denkst über Amazon, dann bleibt halt nur 1% bei dir hängen, ja. Jetzt denk aber Affiliate mit einem Mittelständler, der geile Produkte baut, die nicht 3,50 Mark, sondern 1000 Euro kosten oder 500 Euro kosten, dann kannst du wesentlich mehr mit nach Hause holen. Und ich verfolge schon immer das Ziel, dass derjenige, der kauft, der muss ja auch einen Anreiz haben, der braucht ja ein Incentive. Ja? Das heißt, ich habe immer, wenn ich mit Herstellern zusammengearbeitet habe, gesagt, hier, passt auf, ich will, dass die Community Geld spart, ja, und gleichzeitig ich auch was mit nach Hause hole. Und dann ist meistens so, ja, dann machen wir dir einen 5%-Code. Dann sage ich, Leute, für 5%, ja, da steht keiner auf. Warum sollen die Leute das benutzen? Rückt denen mal lieber 10 oder 15% raus, ja. Um zu sagen, okay, es lohnt sich halt auch auf der anderen Seite, nicht nur mich zu supporten, meinen Podcast, meinen Blog und so weiter, sondern gleichzeitig spart ihr halt auch wirklich was. Weil ich glaube, das ist dann eine Win-Win-Situation. Eigentlich ist das eine Win-Win-Win-Situation, weil der Hersteller verkauft, der aus der Community kauft das.
Ja gut, sie kommen tatsächlich in eine Community rein, die so speziell ist, wo die mit normalen Werbegeschichten, ich meine, wenn sie jetzt in einer in irgendeinem Magazin eine Anzeige schalten würden, dann ist das ja, dann kommen die auf alle Hobbyfotografen drauf und die, auf die, die genau drauf wollen in den Naturbereich, das ist eine so spezielle Zielgruppe. Ich meine, so ein Potenziator zu haben wie dich, ist das natürlich bei mir selber ist es dann, denke ich halt immer irgendwie so, ah Mensch, wäre ja geil irgendwie, ich arbeite jetzt seit Ewigkeiten mit Canon, ich schwöre dazu auf Sigma-Objektive und so weiter und so fort. Aber bei mir fehlt ja, weil ich mich vollkommen unterm Radar bewege in diesem B2B-Bereich, einfach, es gibt diese Community nicht. Es gibt sie einfach nicht, ne? Weil die Art der Fotografie, da gibt es keine Verbindung zu diesem, ich sag's einfach mal, ausgiebig technikaffinen Hobbybereich oder Amateurbereich, weil das ist bei dir ja der Fall. Also es gibt ja unfassbar viele Menschen, die sich so wahnsinnig für diese Art von Fotografie interessieren und begeistern können.
Wenn du dir aber halt diesen Markt anguckst von Canon, also ich bin ja Canon Ambassador im Endeffekt, dann ist ja, das nochmal eine ganz andere Liga.
Den wollte ich dir auch nochmal antragen, mein Neid an dieser Stelle.
Da ist das aber tatsächlich so, dass das ein sehr politisches Geschehen ist, weil das ein Konzern ist, ja. Und da kannst du gucken, dass du mit dem Geschäftsführer einmal gesprochen hast und dann guckt man, dass man da eine gute Basis findet und dass man es umsetzt, sondern da ist es ja so, erstmal musst du ein Zeitfenster finden, wo du reingehen kannst in dieses Geschehen, ja. Und dann brauchst du aber jemanden, der dich überhaupt darüber informiert, dass es diese Möglichkeit gibt, mehr oder minder. Und also gerade je größer die Unternehmen sind, mit denen du zusammenarbeitest, hat es ja zwei große Herausforderungen. Auf der einen Seite musst du dich durch dieses politische Getümmel durchkämpfen. Das heißt, ich ich unterscheide in meinem Modell Wegbereiter und Entscheider bei solchen Kunden. Ja? Das heißt, der Wegbereiter ist, der findet dich geil und es ist auch schön, wenn der seine Idee durchsetzt und dich pusht, ja? Aber der darf nichts entscheiden am Ende des Tages. Ja? Die brauchst du, damit die dich mittragen. Ja? Aber gleichzeitig musst du dich auch mit dem Entscheider gut stellen, der am Ende das Ding unterschreibt, der die PO auch wirklich auslösen kann, der im Endeffekt wirklich dafür sorgt, dass du den Auftrag kriegst. Das heißt, du brauchst sowohl die Wegbereiter auf deiner Seite, als auch nachher die Entscheider, die entscheiden, dass das funktioniert gemeinsam. Und dann kannst du halt langsam auch ein Netzwerk bauen in dem Unternehmen. Und dann ist es halt auch wichtig, dass dein Beitrag wertvoll ist, den du leistest. Ja? Also wenn dein Beitrag nur ist, ich bin halt da und ich nehme dreimal im Jahr an einem Call teil, dann ist das halt etwas, was nicht funktioniert. Und ich glaube, da haben viele Fotografen eine riesige Hürde, weil Fotografen oft nicht sehen, dass da ganz, ganz große Effekte entstehen können, wenn man die richtigen Menschen dort zusammenbringt und besser kennenlernt. Ja? Ich mache dir ein ganz einfaches Beispiel. Es gab einen Ambassador-Call und da hieß es, wir haben so ein kleines Budget oder vielleicht auch gar kein Budget und dann könnt ihr mal einen Vortrag machen für unsere Marketing-Leute, wenn ihr wollt. Ne? Ich war der Erste, der sagte, saugeil, das mache ich unbedingt. Ich habe alle Marketing-Leute, die auf der ganzen Welt haben, ja, eine Stunde hören die mir zu, was ich denen erzähle über meine Leidenschaft. Ja? Auch wenn ich dafür 0 Euro kriege, ja, das ist marketingtechnisch nicht zu ersetzen. Ja?
Man kann es einfach zusammenfassen, die meisten Fotografen, und dabei ist die Leistungsklasse fast egal, sind schlicht keine Unternehmer.
Ja. Und dann ist das zweite Thema, du musst es dir leisten, mit den Firmen zusammenarbeiten zu können. Ja? Weil wenn du auf das Geld angewiesen bist im ersten Monat, das dauert ja ewig, bis große Firmen bezahlen. Ne? Das kennst du mit Sicherheit auch. Also dann schreibst du deine Rechnung. Dann da gefällt denen irgendwas in irgendeiner Zeile nicht. Dann kommt die Rechnung zurück. Dann bis zum nächsten Zahlungslauf dauert es wieder einen Monat. Dann hast du nochmal ein Zahlungsziel von 3 Monaten. Und dann, manchmal wartest du ja dann auf deine Kohle, nachdem du schon alles fertig hast. Keine Ahnung, 6 Monate. Und je nachdem, was du an Auslagen produziert hast, ist das ja oftmals auch eine größere Summe. Und das heißt, das ist halt der zweite Punkt. Viele denken ja, es ist so geil, mit großen Firmen zusammenzuarbeiten, aber im Endeffekt, das ist ja in eurem Bereich noch viel krasser, wenn ich so, was weiß ich, an Corporate-Fotografie im Autosegment denke, wo du ja schnell in 500.000 oder 1 Million verballert hast, dann musst du das erstmal tragen können überhaupt, dass das Geld nicht da ist.
Ja, du brauchst tatsächlich einen Puffer. Das ist genau wie du sagst, wenn eine Produktion 10, 20, 50, 100.000 Euro am Tag verschlingt, dann es ist immer besser, wenn da irgendwer dazwischen steht, eine Agentur, wie auch immer, die habt ihr bei euch dann wahrscheinlich nicht, aber es ist tatsächlich genau das. Das heißt, es ist einfach ein ganz spezielles Geschäftsmodell. Ich glaube auch gelesen zu haben, dass du irgendwoher einen kaufmännischen Hintergrund hast. Das hilft dabei wahrscheinlich auch sehr weiter. Du hast einen Kundenbereich, der direkt im B2C-Bereich angesiedelt ist und das sind Workshops.
Genau, also vielleicht noch kaufmännischer Hintergrund. Ich habe mal BWL studiert und auch VWL, das heißt Mathe und Statistik beherrsche ich gut.
Ja, musst du nur noch deine Bilder anständig archivieren, dann bist du unschlagbar.
Genau.
Nee, also das habe ich mir gedacht, das wundert mich auch nicht, weil ich glaube, dass das genau das ist, wo bei den meisten Fotografen die meisten Defizite sitzen, weil es eben nicht darum geht, vorhin war die Überleitung von mir deswegen auch genau deswegen gewählt, das Bild ist gemacht, was passiert dann? Okay, du hast deine Bilder, du hast einen Bekanntheitsgrad, du bist Ambassador, du hast Bücher. Workshops liegen da in einem Bereich, wo sich Fotografen im Hobbybereich auch wahnsinnig für dieses Thema interessieren, relativ nah. Seit wann machst du die?
Also ich habe tatsächlich 2010 gegründet, also seit jetzt, 2006, seit 15
Jahren. Oh, das ist aber lange.
16 Jahren.
Was ich mich da gefragt habe, also ich meine, jeder hat ja eine Vorstellung von, wie ein Fotoworkshop ist und so weiter, aber im Tierbereich, das ist ja so ein bisschen wie Whale-Watching. Wie prozesssicher ist das Ganze?
Also,
weil ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir machen jetzt einen Workshop Lux, das ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller.
Ja, also tatsächlich Wenn du das sagst, es ist viel krasser. Stell dir mal vor, es gibt Tierarten, die fliehen beim Spiegelschlag. Jetzt vielleicht nicht mehr ganz das große Thema. Aber früher, wenn du zu früh auf den Auslöser gedrückt hättest, also gerade wenn zum Beispiel ein Adler an einen Luderplatz, also wenn du quasi einen Adler füttern würdest und der kommt und frisst das Luder, und also, oder auch Mäusebussard, ganz klassisch, ja, dann, bevor der gefressen hat, wenn du da auslösen würdest, fliegt der Mäusebussard weg. Das heißt, da müsstest du sicher gehen, dass alle verstanden haben, dass du erst auslösen darfst, wenn der gefressen hat. Ja?
Aber das beantwortet schon fast eine meiner nächsten Fragen, weil ich habe auch gedacht, die meisten Laien denken ja oft, dass die Technik entscheidend ist und dass das der entscheidende Faktor ist. Und das kann man ja alles irgendwie auch aus dem Internet und YouTube-Videos und dies und das und jenes. Was bringst du denen bei? Aber das hast du jetzt eigentlich mit der ersten Antwort schon gesagt. Das heißt, bringst denen erstmal bei, was man tut, bevor man auf den Auslöser drückt.
Genau, also was für mich ganz wichtig ist, bevor ein Workshop anfängt, ist das Thema Naturverträglichkeit. Das ist das allererste. Das ist die Frage, die du dir gar nicht stellst, weil dir gar nicht klar ist, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Für mich muss der Workshop erstmal naturverträglich sein. Das heißt, ich brauche eine Infrastruktur, die für eine Gruppe von Menschen funktioniert. Das heißt, ich mache dir ein einfaches Beispiel. Stell dir vor, du hast drei Blumen in deinem Garten. Ja? Wenn du aber dich mit 8 Mann in die Wiese in deinem Garten legst, dann ist die Wiese platt. Wie naturverträglich war das Ganze? Das ist die allererste Frage, die ich mir stelle. Und ich habe ganz früh mir gesagt, wenn etwas nicht naturverträglich ist, ja, werde ich es nicht anbieten. Aus dem einfachen Grund, weil für mich Liebe zur Natur Profit schlägt in dem Moment. Einfach, um es ganz, ganz klar zu sagen. Und daraus erwachsen dann unterschiedliche Workshop-Konzepte erstmal. Das heißt, ich habe ja durchaus quasi, ich nenne das dann Profi-Workshops, aber im Endeffekt geht es dann darum, da kommen dann zum Beispiel max 2 Leute, weil man sich sonst nicht optimal mit dem Motiv beschäftigen kann und gleichzeitig die Gefahr sozusagen, dass man das Biotop beeinflusst, so groß ist, dass ich das nicht machen möchte. Dann ist mir die Location zu wichtig, als dass ich da was kaputt mache in der Form. Das ist mir ganz wichtig vorab zu sagen. Das heißt, ich brauche erstmal eine Infrastruktur. Und ich mache einfach das Beispiel. Wenn du im Nationalpark Bayerischer Wald bist und die Wege sind super angelegt, oder wenn du in die Vogesen gehst und du hast halt die passenden Wege und so weiter so angelegt, dass du da überhaupt mit einer Gruppe von Leuten, also bei mir ist je nach Workshop, das Größte sind 8 Leute, also zwischen 2 und 8 bewegen sich Workshops, dann ist mir erstmal wichtig, dass ich eine Infrastruktur habe vor Ort, die funktioniert. Und danach brauchst du eine Verlässlichkeit bei der Motivwelt. Ja, das ist das zweite Asset, das du brauchst. Das heißt, du brauchst ja als Beispiel eine Vogelkolonie, die, wo du so nah rankommst, dass du damit sinnvoll arbeiten kannst, wo es nicht massiv stört, dass auch ein Mensch am Anfang einen Fehler macht. Ja? Das heißt, den Lux kann ich nicht als Workshop machen, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man es dann versaut, wenn er mal da ist, so groß ist, dass man sagen muss, okay, das wird nicht funktionieren, sondern man muss gucken, dass man eine gewisse Verlässlichkeit hat. Und die Verlässlichkeit kriegt man dadurch rein in der Tierfotografie. Also in der Landschaftsfotografie ist es einfach, aber in der Tierfotografie kriege ich das dadurch rein, dass Tiere stärker an die Menschen gewöhnt sind. Das heißt, es gibt ja Tierarten, die an bestimmten Regionen stärker an den Menschen gewöhnt sind. Alleine zum Beispiel dadurch, dass die nicht bejagt werden. Das heißt, wenn du die gleiche Art nimmst in der Schweiz oder in Österreich als Beispiel, in der Bergwelt, und die eine wird bejagt und die andere wird nicht bejagt. Also in Österreich wird die bejagt, in der Schweiz nicht. Dann kann es dich in der Schweiz, was ich auf 10 Meter nähern und in Österreich auf 200 Meter näher. Ja? Dann ist dir klar, okay, dann musst du darüber nachdenken, wo du halt relativ verlässlich die Arten kriegst. Ja? Und dann musst du die Wahrscheinlichkeit erhöhen, indem du die Workshop-Tage erhöhst, dass du sagst, okay, ich mache mal 4 Tage und nicht einen Tag. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dann flankierst du das mit einem Rahmenprogramm drumherum. Das heißt, Thema Bildbearbeitung, Thema Bildauswahl, Thema, also alle Themen drumherum, um das dann sinnvoll in eins zu gießen. Und was ich sagen kann, ist, die Leute, die zu mir zu Workshops kommen, das sind alles unfassbar nette Menschen, muss man einfach wirklich sagen, die alle sozusagen dieses eine Thema feiern, nämlich Naturfotografie. Ja? Und die quasi ja schon auch zu Workshops kommen, wo die an Absurdität ja nicht zu überbieten sind. Ich habe einen Workshop, wo wir Steine fotografieren, 3 Tage lang. Ja? Und Das musst du dir vorstellen. Du fotografierst auf einer Fläche, die so groß wie ein Fußballfeld ist an vielen Stellen, ja, fotografierst du Farben und Formen. Ja. Und da meldet sich ja schon partout niemand an, der nicht da reinpasst. Das heißt, ich habe ja erstmal eine sehr homogene Dichte an Menschen, die das interessiert. Und dann ist es aber auch so, dass das ja ein Hobby ist, das ja eigentlich Menschen vorbehalten ist, die in der Regel irgendwas auch im Job machen, wo sie halbwegs drin aufgehen. Ja, das heißt, das sind ja auch alles sehr interessante Menschen, die dann total interessante Dinge erzählen. Also ich gehe mal raus und denke mir so, ach, guck mal, ich habe von dem das gelernt und von dem habe ich das gelernt. Und das finde ich auch inspirierend für mich von allen Menschen. Also ich möchte gerne auch in meinen eigenen Workshops gerne was von den Teilnehmern lernen, weil es so einfach total geil ist, dass da jeder dazukommt und in seinem Bereich halt etwas Interessantes macht.
Ich finde es großartig, wie begeistert du davon bist. Und ich kann mir auch halbwegs vorstellen, wie sehr du die dann mitreißt und was die für Ergebnisse damit rausnehmen. Was ich mich gefragt habe, klar, du veröffentlichst die Workshops ja auf deiner Internetseite. Du bist aber auch seit 2016 Vorstand beim GDT. Da habe ich mir gedacht, naja, da gibt's ja auch viele Mitglieder. Was ist denn der GDT und wer darf da rein? Und was haben denn die Mitglieder des GDT davon, dass die im GDT sind?
Also erstmal sollten wir es die GDT nennen, nicht der GDT, aber das ist nur ein Side-Fact. Also.
Oh, stimmt. GDT, Gesellschaft. Die Gesellschaft. Ach, verdammt.
Also es ist erstmal die Gesellschaft für Naturfotografie, kurz GDT. Das heißt, Kürzel und Name passen nicht mehr zusammen. Die ist früher mal erwachsen als Gesellschaft Deutscher Tierfotografen, ja, aber wir haben irgendwann umgebrandet in Gesellschaft für Naturfotografie, einfach um das dem anzupassen, was wir tatsächlich sind. Und warum bin ich im Vorstand der GDT? Wenn man ganz ehrlich ist, man ist im Vorstand von einem Verein, weil es keiner sonst machen will und weil man es gut findet, was der Verein macht. Das muss man ehrlich sagen, weil viele sehen ja immer hinter Vereinsleben, dass wir in diesen schönen braunen Sessel sitzen, die Finger zusammentun, dabei hämisch lachen und die Weltverschwörung planen, ja.
So wie der Sessel, in dem du gerade sitzt. Also ich meine, Anmerkung der Redaktion, ich habe ein anderes Bild als ihr. Okay, nein, nimm die Finger wieder zusammen und erzähl weiter. Wir tun so, als sei das nicht passiert.
Okay. Genau, das Wichtige ist, warum ist man in Vereinen, egal welcher Couleur, in Vorständen. In der Regel deswegen, weil es keiner machen will und man den Verein cool findet. Und das ist auch genau hier der Fall. Ich bin damals in die GDT gekommen, da hieß es noch Gesellschaft Deutscher Tierfotografen und wir waren drei junge Fotografen. Ja, da waren drei Leute, die 20 waren und alle anderen waren gefühlt 80. Ja, das ist so der Ausnahmezustand. Und das klingt jetzt hart, aber so war das, als ich angefangen habe. Und das ist halt jetzt dann 20 Jahre her. Es hat sich sehr viel getan, es hat sich super entwickelt. Und dann haben wir gesagt, okay, hey, wir wollen erstmal eine Jugendgruppe gründen. Trägt ihr das mit? Ja. Und die fanden das gut. Und dann haben wir eine GDT-Jugendgruppe gegründet. Und dann habe ich später die GDT-Jugendgruppe geleitet. Und diese Jugendgruppe, die ist heute explodiert. Also wirklich so viele, also alle Vereine kämpfen mit Nachwuchsproblemen. Ja. Die GDT hat wirklich einen tollen Nachwuchs mit ganz kreativen, tollen Fotografen, die dafür absolut begeisterungsfähig sind. Ja. Und das ist erstmal geil. Und dann bin ich irgendwann halt reingestolpert in den Vorstand, weil das Vorstandsleben ist halt, wie soll ich sagen, es ist halt zwischen dem Vereinsrechtsanwalt und den anderen Themen, um die sich keiner kümmern will, ist halt immer ein Thema, das relativ unbeliebt ist unterm Strich, weil als so ein großer Verein bewegst du ja auch eine ordentliche Summe und es gibt ja einen großen Fotoverein in Deutschland, der nicht so sauber war mit den Finanzen in der Vergangenheit, der Event, dem die Schließung nach wie vor droht. Und das soll dir natürlich, wenn du einen Verein im Vorstand unterstützt, nicht, also du musst erstmal darauf achten, dass die Finanzen stimmen und darauf, dass der Verein funktioniert. Ja? Und die GDT ist ein riesiger Verein. Wir haben auch feste Mitarbeiter bei uns, zum Beispiel unsere Geschäftsstellenleiterin, die Karen. Und was macht man in der GDT oder warum ist das so wichtig, die GDT zu haben? Die GDT bietet all diesen netten Freaks ein Dach. Ja? Und das ist das Schöne. Das heißt, da treffen sich alle, die total begeistert von etwas sind, ja, dann trifft dann der, der begeistert von allen Raubfliegen ist, der trifft dann auf alle, auf denen der total begeistert ist von Amphibien und Reptilien. Der trifft sich dann zusammen mit mir, der trifft sich auch noch zusammen mit einem YouTuber, der begeistert ist von Naturfotografie, und alle zusammen bilden dann die GDT. Ja. Und ich finde auch die Frage, die du formuliert hast, das ist eine, diese Frage, die du formulierst, ist: Was bringt mir die GDT? Ja? Ich finde immer, beim Verein soll man die Frage stellen, was bringst du dem Verein? Weil die Realität ist, ich stelle die Frage immer gern provokant umgekehrt, weil wenn du was zum Verein bringst, ja, weil es sind ja Menschen, die zusammen sind, dann kriegst du auch was raus. Wenn du aber nichts zu bringen hast, ja, dann wirst du auch sehr wenig rausziehen können, unterm Strich. Das ist in jedem Verein so. Das heißt, wenn du da hinkommst und dich engagierst und was weißt du, du bietest in deiner Regionalgruppe eine Exkursion zur, keine Ahnung, was weiß ich, du bringst jetzt zu den Grasfröschen, weil die sich gerade fortpflanzen. So, und ihr macht dann Fotoshooting von den Grasfröschen, ja? Dann, und du erzählst,
ich habe eine großartige Ameisenkolonie vom Haus.
Ja, aber jetzt genau, ihr macht eine Exkursion, dann bringst du was in diese Regionalgruppe ein und dann stellst du fest, Mensch, da sind andere, mit denen macht das total Spaß, ja? Und dann entwickelst du Freude daran in der Regionalgruppe und dadurch entwickeln sich Dynamiken auch in diesen Regionalgruppen. Und die Regionalgruppen, die sozusagen entstehen in der GDT, die werden von Regionalgruppenleitern geleitet. Und da gibt es einfach Leute, die sich begeistern in deiner Region für Naturfotografie. Und wenn du da Anschluss findest, dann entstehen da die geilsten Projekte draus. Also da gibt es zum Beispiel das Projekt Wilde Alb oder Wilde Isar. Das ist dann weiter im Süden Deutschlands. Und die haben da richtig große Buchprojekte mit Vorträgen und so weiter geschafft. Einfach von den Mitgliedern heraus. Ja. Aber natürlich bietet die GDT auch was. Also so ist es nicht. Also wir haben einen Haufen Programm drumherum. Also wir veranstalten auf der einen Seite den GDT Naturfotograf des Jahres. Das ist der vereinsinterne Wettbewerb, wobei der mittlerweile auch sehr international ist, weil wir so groß sind. Dann haben wir den ENJ, das ist der europäische Naturfotograf des Jahres. Das heißt, das ist einer von diesen richtig großen Wettbewerben. Da haben wir dann sozusagen pro Wettbewerb zwei große Ausstellungen, die wandern. Die wandern nicht nur deutschlandweit, sondern die wandern tatsächlich auch internationaler, also in Europa. Und das ist halt das, wo man Fotografie nach außen trägt zu den Menschen. Gleichzeitig kriegst du halt dann Rabatte in der Fotoversicherung, zum Beispiel in der Activas, oder du kannst in den Canon Professional Service, obwohl du nicht professional bist, sozusagen reinkommen. Und du kriegst dann, was weiß ich, ein paar Vergünstigungen, wenn du auf das internationale Naturfotografenfestival in Lünen kommst. Das ist sozusagen die große Klassenfahrt der GDT. Also Lünen ist ein feststehendes Festival, ist so vielleicht das beste Festival, das wir in Europa haben zum Thema
Naturfotografie. Lünen bei Dortmund ist das wahrscheinlich.
Lünen bei Dortmund, genau.
Ah, okay.
Und du musst dir vorstellen, da ist wirklich jeder aus der Szene. Also egal, ob das die Veranstalterin ist vom Wildlife Photographer of the Year aus London oder die Agenturinhaber oder ob das...
Also praktisch das Aal oder das Perpignan für die Reportagefotografie ist Lünen bei Dortmund.
Genau, und einmal im Jahr treffen wir uns da alle nett zusammen und du fällst da morgens um 4 ins Bett und am nächsten Morgen um 8 geht's wieder weiter. Genauso. Und das ist die GDT. Die GDT ist quasi ein Verein, der lebt und liebt Naturfotografie. Und jetzt gibt es so Themen, die ich persönlich gar nicht so gerne bespreche. Es gibt ja das GDT-Mitglied und das GDT-Vollmitglied. Ja. Und der einzige Unterschied besteht darin, dass das Vollmitglied Bilder einreicht, ja, und sozusagen dadurch Vollmitglied werden hat, da wird sozusagen das Portfolio bewertet. Ja. Ich persönlich, dadurch, dass ich diesen Ansatz lieber sehe, dass ich begeistert bin von Fotografie und das mit den anderen Menschen teile, finde das Bewerten nicht so wichtig. Aber wir sehen halt im Verein, dass es den Leuten einen unglaublichen Reiz immer gibt, auch in der Entwicklung, dass die gerne sozusagen diese Challenge annehmen, um GDT-Vollmitglied zu werden. Weil wir aber selber im Vorstand halt auch sehen, dass nur quasi um des Namens willen nach vorne sich zu bringen. Also wir möchten quasi dem Vollmitglied eigentlich gar nicht mehr Status einräumen als einem Nicht-Vollmitglied. Das heißt, wir haben über die Jahre eigentlich alle Rechte des normalen Mitgliedes immer angeglichen an die des Vollmitglieds, weil für uns eigentlich...
Das heißt, die Vollmitgliedschaft ist jetzt quasi der Ritterschlag dazu, aber man ist trotzdem Fotograf wie sonst auch.
Genau, also es ist quasi nur der Ritterschlag. Und im Endeffekt sind es zu 99% Hobbyfotografen und in Deutschland gibt es eben auch nur eine Handvoll professioneller Wildlife- und Naturfotografen. Da gibt es gar nicht so viele.
Das hätte ich mir fast gedacht. Jetzt sind wir gerade vor dem Hintergrund bei einer meiner letzten Fragen angekommen. Ich hau die jetzt einfach mal raus. Ja. Bin gespannt, wie du darauf reagierst. Tierfotografie, braucht man das? Ja, nein. Geht ja jetzt auch mit KI ganz gut.
Ja, also ich glaube, mit KI geht das nicht ganz gut. Aber also erstmal aus zweierlei Facetten. Die KI weiß über viele Arten viel zu wenig, weil KI funktioniert da, wo große Datenmengen vorherrschen. Und es gibt einfach Arten, da gibt's einfach ganz wenig drüber. Also noch weniger Bilder, aber keine Ahnung, gib mal Rehrachendassel ein. Eine ganz einfache Common Art, ja. Die Rehrachendassel ist eine Art, da wirst du eine Rehrachendassel. So.
Eine Rehrachendassel, das übernehme ich direkt in meinen aktiven Wortschatz.
Das klingt super, ne? Aber ich mach's einfach daran fest. Dann googelst du das, dann werden die Hälfte der Bilder, kriegst du angezeigt, mir willst du das wirklich anzeigen lassen, weil es ziemlich eklig wird. Ja. Also kriegst du da wirklich eine Explicit-Warnung. Und das ist eine ganz normale Art, die bei uns zum Beispiel darin besteht, die wirft die Eier sozusagen dem Reh in die Nase und dann entstehen sozusagen die Maden später im Kopf. Also und daraus entstehen später die neuen Leben, aber das Reh wird vermutlich daran verenden. So. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, dann gibt es davon so wenig gute Bilder, dass die KI gar nicht in der Lage ist, dir eine neue Rehrachendassel schön zu generieren. Ja? Und das ist ja noch eine europäische, eine deutsche Art, die du hier auch finden kannst. Jetzt stell dir mal vor, wir haben so viele Arten, die nur in Teilen oder schlecht fotografiert sind und da hat die KI erstmal keine Chance. Das merkst du auch in dem Moment, wo du selber Handyfotos in die KI hochlädst und die zum Teil zwar richtig bewertet werden, aber zum großen Teil auch nicht. Also ich habe so ein tolles KI-gesteuertes Vogelhaus im Garten, ja, und dann kann die Ratte auch ein Eichhörnchen sein. Also das habe ich bei mir kommt gerne auch mal eine Wanderratte ans Vogelhaus und dann steht da eben Squirrel. Und wenn da Squirrel steht, dann würde ich ja glauben, dass es ein Eichhörnchen ist. Das ist aber eine Ratte. Das heißt, von der Warte, nein, das wird es nicht ersetzen, aber eigentlich gar nicht aus dem Grund. Also nehmen wir an, die KI-Bilder wären jetzt gut, ja, und du kannst auch jede Art, die du möchtest, generieren, so wie du möchtest. Ja? Von mir aus auch mit einem gerenderten 3D-Modell on top und es bewegt sich auch noch toll. Ja? Dann hast du aber den zweiten Punkt. Naturfotografie ist ein Erlebnis. Es ist das Erleben der Natur.
Ich glaube, ja? Bis mir heute Morgen ist mir genau der Satz dazu eingefallen. Das zu vergleichen ist sowas wie Jagen mit der Kamera versus Tiefkühltruhe und Supermarkt. Das eine ist die Naturverbundenheit. Du musst viel darüber wissen. Du musst was vorbereiten, du musst was nachbereiten. Es ist quasi Slow Food. Es ist das Erlebnis. Es ist alles, was das umgibt. Und das andere ist, du gehst in den Supermarkt gut und günstig, gehst einmal eine Tiefkühltruhe, holst was raus, dir egal, wie das entstanden ist und konsumierst es einfach.
Ja, und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, das zu sehen, weil ich glaube, ein Geruch, den jeder kennt und jeder mag, ja, zumindest sollte der bei jedem von uns verankert sein in Mitteleuropa, ist der Moment, wenn es lange trocken war und es fängt an zu regnen.
Regnet.
Ja. Und diesen Geruch kennt jeder von uns. Und er ist tatsächlich olfaktorisch belegt, dass wir den gerne wahrnehmen als Menschen. Ja, und alleine das sagt dir, wie viel du mit Natur verbinden kannst, weil diesen Geruch kennt jeder. Für mich ist ein ähnlicher Geruch, wenn jetzt sozusagen Frühling anfängt und den Matsch auf der Hose immer kleben habe und so wie Frühling für mich riecht, wie Wiese riecht am Morgen und wenn ich quasi so eine nasse Matschhose habe, allein der Geruch, ja, das ist schon ein Teil des Erlebnisses. Das heißt, diesen Part, also den erlebnisorientierten Part, den kann KI mir nicht wegnehmen. Den fotografischen Part kann es eventuell wegnehmen. Aber dann kommen wir in den Bereich Authentizität. Ja. Und ich habe das große Glück, dass ich mich immer mit diesem Keyword Authentizität geschmückt habe. Einfach weil es in der Community der GDT ein wichtiger Standard ist, dass du nichts hinzuerfindest und nichts wegretuschierst unterm Strich. Ja. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn du lange genug gesagt hast, das ist so und das dokumentieren konntest, dann glauben dir das auch die Leute. Das heißt, das ist ein Benefit sozusagen, dass das, was ich zeige, authentisch ist. Das ist für mich heute vielleicht ein wichtiges Asset, früher gar nicht so wichtig. Und was vielen auch nicht klar ist, die guten Wettbewerbe, ja, also die guten Naturfotowettbewerbe, da wird jedes einzelne Bild auf Authentizität geprüft. Das heißt, du gehst dann hin und fragst auch die RAWs an. Das heißt, da findet eine RAW-Kontrolle statt und dann wird genau geguckt, okay, ist das im Rahmen oder ist das nicht im Rahmen? Ja. Und bei den wirklich guten Wettbewerben, da sitzen auch Biologen mit drin in der Jury und dann sagst du auch, guck mal, das Verhalten, also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Wir sollen dann nochmal mit Fotograf Rücksprache halten und gucken, ob das so ist oder ob das nicht so war oder das ist wahrscheinlich so und so drapiert, da sollten wir aufpassen. Und dann hast du halt ganz viele so Wettbewerbe wie, mir fallen jetzt natürlich keine Ahnung, ich glaube CEWE Photo Award gibt es, das ist ein ganz riesiger Photo Award, ja. Und dann gewinnen da halt Bilder, wo du persönlich als Naturfotograf sagen kannst, wo sich alles in dir zusammenzieht, weil du genau weißt, das ist halt so und so manipuliert worden. Und das wirst du halt in der Regel nicht in diesen großen Wettbewerben sehen, weil neben quasi nur Manipulationen, die man wahrnehmen kann in der Post-Production, eben auch eine Manipulation vor Ort stattfinden kann. Und das Schlimme, meiner Meinung nach, ist immer, dass Naturfotografen unter sich da so detailliert darüber debattieren, ja, aber gar nicht sehen, dass im Großen und Ganzen, du weißt gar nicht, wie viel du da vor Ort verändert hast.
Also du meinst in dem Moment manipuliert im Sinne von anfüttern, dies, das, jenes und so weiter und so fort. Das heißt, das ist
ja
ist
aber
nicht
was ganz einfach. Aber nehmen wir einfach mal an, du kannst eine Maus so drapieren, dass die Eule, die fängt, aber die ist zum Beispiel so befestigt, dass die eigentlich gar keine reelle Chance hat, wegzurennen. Ja? Du kannst einer Taube die Flügel beschneiden, damit der Luchs die fängt. Ja? Und dann siehst du Bilder, dann siehst du, dass dort was in den Schwingen fehlt und du weißt, dass dieser Vogel gerade von dem Luchs gerissen worden ist auf diesem Foto. Ja? Aber der Luchs kommt von einer Gaming-Farm als Beispiel und die Taube wurde sozusagen in der Bewegungsfreiheit brutal eingeschränkt. Ja? Und dann So ein Bild darf nicht prämiert werden in einem solchen Wettbewerb, um es einfach ganz deutlich zu sagen. Und du kannst ja derlei Manipulation bis in den Exzess treiben. Und das findet ja auch statt. Also es ist ja auch etwas, was stattfindet, um schöne Bilder zu generieren, was ich dann wiederum in so einem Kontext verwerflich finde. Wir diskutieren dann oftmals, darf ich den Grashalm noch wegmachen oder nicht? Und das ist ja immer die Frage, wie man Naturfotografie lebt. Ja? Und ich glaube, dass da halt ganz viel auch passiert, worüber man sich als fremder Betrachter überhaupt gar nicht die Frage stellt. Ja, du sagst, ach guck mal, das wird bestimmt durch KI generiert, das Foto. Aber in Wahrheit kann da noch ganz, ganz viele andere Sachen auch manipuliert worden sein, muss man fairnesshalber sagen.
Wenn du dir abschließend ein Projekt wünschen dürftest, was wäre das?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also müsste auf jeden Fall ein Projekt sein, in dem ich viel Zeit verbringen kann. Also vermutlich mehrere Monate, mehrere Jahre. Ja. Aus heutiger Sicht müsste das irgendwie familienkompatibel sein. Das heißt, ich muss Kind und Frau mitnehmen können.
Das wollte ich zwischendurch gar nicht fragen. Das ist ja auch einfach nicht der Familie. Also du brauchst schon auch eine Familie, die da Bock drauf hat, glaube ich, bei Naturfotograf.
Ja, und auf jeden Fall muss auch ein Tier mit dabei sein. Also nur landschaftlich würde mich das weniger reizen. Das heißt, das ist etwas, wo ich sage, das fällt mir total schwer, das so in ein Thema reinzugießen. Und es muss mich absolut begeistern. Zum Beispiel, ich war gerade in Asien, das hat mich weniger begeistert. Das heißt, das wird jetzt nicht das nächste Longtime-Project. Aber tatsächlich auf dem Rückflug zum Beispiel ist mir dann aufgefallen, dass zwischen Turkmenistan und Usbekistan, dass die Gebirgskette dort sehr, sehr interessant aussieht. Also zwischen Turkmenistan, Afghanistan und so weiter. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass zum Beispiel dort ein Projekt in den Bergen total faszinierend sein könnte und dass man sowas zum Beispiel fotografisch umsetzen und ausprobieren kann. Das heißt, in der Realität sieht das so aus, ich nenne das Anfotografieren, dass man dann einfach mal halt auch so hinfliegt und das Ganze einfach anschaut und dann guckt, was kann man dort mitnehmen, was gefällt einem daran und ob man da das sich vorstellen kann als Projekt oder nicht, weil das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach diese Begeisterungsfähigkeit dann auch für ein Projekt auch entwickelt nachher. Und vielleicht noch zum Thema Naturfotografie und Familienfreundlichkeit. Du wirst lachen, aber Kinder sind dafür extrem aufnahmebereit. Ja. Und die feiern das auch. Also ich habe unter anderem auch ein Dachzelt. Und weißt du, wie das Kinder feiern? abends draußen zu schlafen und dann gehst du den ganzen Tag schwimmen und dann guckst du dir ein paar Tiere an und du bringst den Kindern was dabei bei. Und ich finde, das ist tatsächlich etwas, ein sehr wertvolles Asset, das ich probiere auch zu fördern, dass man auch probiert, Kinder, also in meinem Bereich in der Natur zu integrieren, aber auch Kindern die Fotografie näher zu bringen. Ich habe im Keller schon eine Kiste Kameras stehen und will hier auch Projekte aufsetzen, einfach um Kindern die Möglichkeit zu geben, das zu erleben, also Fotografie zu erleben und nicht nur als Handyfoto zu sehen.
Recht so, großartig. Ich glaube, damit können wir das hier einmal rund machen. Finde ich ein großartiges Schlusswort. Wer noch mehr wissen möchte über das, was du tust, was du machst, was dich bewegt und was du so vorhast, auf deiner Internetseite, auf deinem Blog. Es gibt auch einen Podcast, den du hast. Ich glaube, dich zu finden, dir zu folgen, ist nicht sonderlich schwierig. Lohnt sich sehr für jeden, der sich mit dieser Fotografie auseinandersetzen möchte, der davon begeistert ist oder der vielleicht nach den letzten, mittlerweile fast anderthalb Stunden sagen kann, okay, spätestens jetzt bin ich begeistert oder neugierig. Vielen, vielen herzlichen Dank wünsche ich.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und gleichzeitig vielen Dank, dass du hier den Podcast machst, weil ich finde es cool, dass du das aufgenommen hast vom Pick Drop Podcast aus kommend. Und an der Stelle auch nochmal, wenn ihr den Nils hier unterstützen wollt, ne, dann teilt doch einfach mal den Screenshot von dem Podcast irgendwo in eurer Insta-Story und sagt, dass das ein guter Podcast ist, weil es hilft unwahrscheinlich, dass man einfach mal auch einen Podcast weiterteilt.
Oh, danke. Jetzt werde ich ganz rot. Das war nicht mal abgesprochen. Ich wünsche dir was.
Man muss das ja auch mal sagen am Ende vom Podcast. Weil jetzt kann man das teilen.
Vielen, vielen, vielen Dank dir. Alles Gute dir ins Saarland und ich bin gespannt, was wir in Zukunft noch von dir sehen werden und dürfen. Danke dir.
Ich danke dir. Ciao.
Mach's gut. Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshendrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.